Was ist das nur für ein Land, dieses Amerika? Wenn die Leute zurückkommen von der Amerika-Reise, habe ich das Gefühl, dass die verpeilt sind. Also Philipp war eben da und der hat immer noch diesen Amerika-Flash. Vergisst die CD im Player, macht die kuriosesten Dinge, sagt kuriose Sachen und ist irgendwie amerikanisiert oder ist verpeilt oder geflasht. Ob die Frau, mit der ich jetzt spreche, auch geflasht ist von ihrer Amerika-Reise, die ist ja erst ein paar Tage her, das werde ich sie fragen. Sieht auf jeden Fall noch ganz gut und normal aus, aber was ist hinter ihrem Kopf oder hinter ihrer Stirn los nach dieser Amerika-Reise? Ich freue mich, dass Stefanie Gerrissen da ist, die im richtigen Leben Radio macht, nämlich für MDR aktuell arbeitet, aber als Privatmensch, aber auch als Journalistin in Amerika war. Hallo Stefanie.
Hallo, schönen guten Morgen.
Du bist noch geflasht, also Jetlag oder von Amerika?
Also
oder wie geht's dir?
Jetzt eine Woche Zeit, um den Jetlag auszukurieren, denn ich finde das ja immer ziemlich blöd, wenn man sagt, ich habe so einen Jetlag, es ist so, ne, etepetete, aber es ist tatsächlich so, ich bin zurückgekommen von der Westküste und da ist immer ein 9 Stunden Zeitunterschied und dann muss man natürlich so zwischen Tag und Nacht einmal komplett sich umdrehen. Also ich bin sehr geflasht, ich war danach auch sehr fertig und sehr müde, weil es ja keine reine Vergnügungsreise war, muss man sagen.
Es war schon privat, aber ganz privat ist man als Journalistin nie. Du bringst ja irgendwas mit, was du dann auch verarbeitest. Du hast keine Clubtour gemacht wie Philipp, hast dir die Musikclubs angeschaut, sondern du hast eine politische Tour gemacht und hast dir, kann man sagen, die Wahlkampfvorbereitung angeschaut oder ist in Amerika schon Wahlkampf?
Wahlkampf ist eigentlich immer. Das ist das, was ich gelernt habe, denn die Legislaturperioden der diversen politischen Ebenen, die sind so kurz, also nicht wie bei uns 4 oder 5 Jahre zum Beispiel im Landtag oder auch im Bund, sondern das sind zum Teil nur 2 Jahre. Das heißt, die ganzen Senatoren, Kongressleute, die befinden sich permanent im Wahlkampf. Mhm. Das war, also ich habe ein paar Politiker getroffen und wir haben sie auch darauf angesprochen und sie haben auch gesagt, ja, das ist eine Sache, das ist immer extrem anstrengend, aber in der amerikanischen Politik ist es sowieso ein bisschen anders, denn da wird nicht viel irgendwie mitfinanziert, sondern die Politiker müssen eben selbst viel Fundraising machen, Spenden einsammeln, Kampagnen fahren. Das heißt, es gibt eigentlich nie keinen Wahlkampf.
Das ist ja das, was mich am meisten befremdet oder verwirrt, diese Art der Wahlkampffinanzierung. Sowas wie Wahlkampfkostenrückerstattung gibt's ja da wohl nicht. Und da ist auch nicht eine Partei, die sagt, ich stelle den Kandidaten auf und ich finanziere dich. Das heißt, ich muss, wenn ich irgendwie Senator werden will oder ganz und gar Präsident, muss ich mir Verbündete suchen und Spender, wo ich sage, das ist doch ganz offensichtlich, die Spenden, die wollen ja dann irgendwas dann dafür. Das ist doch eigentlich jenseits jeglicher Gewaltenteilung oder rechtsstaatlichen Prinzipien, dass eben Konzerne oder Lobbyisten eben keinen Einfluss auf die Politik nehmen. Mich verwirrt das.
Also ja, verwirrt mich auch, aber es ist da natürlich tatsächlich auch eine andere politische Kultur, was so Teilnahme angeht. Also ich muss vielleicht auch erst nochmal erwähnen, wenn man halt jetzt gerade, und ich meine, es ist ja eigentlich die Hochphase des Wahlkampfs im Präsidentschaftswahlkampf, und trotzdem, wenn man irgendeine Stadt, selbst wenn man Washington betritt, es gibt keine großen Wahlplakate oder sowas. Also auf der Straße sieht man eigentlich überhaupt nicht, dass gerade irgendwas politisch funktioniert. Aber im Hintergrund ist das eben ganz anders. Da sitzen dann die Fundraiser, also die Leute, die die Wahlkampfkampagnen organisieren. Da sind eben ganz, ganz viele Leute, meistens Freiwillige, die tatsächlich die Bevölkerung anrufen, vom kleinen Autohändler bis zur Putzfrau, bis aber natürlich zu großen Firmenbossen, die dann anrufen, pass mal auf, ich nehme jetzt mal Hillary Clinton. Mhm. Hillary Clinton hat das und das vor, das und das hat das für Vorteile für dich und das hätte das für Nachteile für dich, wenn du eben den anderen wählen würdest. Wir brauchen dich, wir brauchen deine Stimme, willst du nicht mal eben $200 spenden. Und viele Leute machen das auch.
Also das heißt, die freiwilligen Kultur, da geht es also nicht ums Geld, die sind überzeugt von der Sache, setzen sich ans Telefon und sammeln Geld ein für die Politikerin oder für den Politiker.
Genau, also es gibt wirklich viele Freiwillige, zum Teil aus politischer Überzeugung, mit Sicherheit immer mit ein bisschen politischer Überzeugung, sonst würde man es nicht machen. Aber ich denke mal, dass das auch für entsprechende Studenten oder jungen aufstrebende Politiker immer auch gut auf dem Lebenslauf macht. Also ich glaube nicht, dass das jetzt nur die Nachteile hat, dass man sich irgendwie für irgendwas aufreibt, wovon man nicht überzeugt ist. Also ich denke, das hat alles so ein Für und Wider. Und diese Freiwilligenkultur ist in den USA natürlich auch noch viel, viel ausgeprägter, als es hier ist.
Hm. Erklär bitte nochmal, was dich getrieben hat, nach Amerika zu fahren und was das genau für eine Reise war. Das war ja was Organisiertes. Das hast du ja nicht irgendwie privat dir ausgedacht, sondern es gab ja schon ein Programm.
Genau, also das ist vielleicht auch was Besonderes, warum ich hier überhaupt sitze und davon erzähle. Denn es war, also ich wurde eingeladen. Ich habe irgendwann einen Anruf aus dem amerikanischen Generalkonsulat aus Leipzig bekommen. Man möchte sich mit mir treffen und ja, dann ist jemand aus Leipzig nach Erfurt gekommen und wir haben uns getroffen und da hat mir diese Person eben von dem International Visitor Leadership Program erzählt. Das ist also ein organisiertes Programm, ein Besucheraustausch, ein kultureller Austausch, aber auch ja, also es organisiert zum einen vom Außenministerium, aber auch vom von so einer Kulturabteilung dort.
Außenministerium
der Amerikaner.
Ah, okay. Amerikaner, also die Amis. Genau. Also du bist von den Amerikanern, vom amerikanischen Außenministerium eingeladen worden.
Genau. Aber natürlich nicht alleine. Also es sind immer, das ist eine Geschichte, das wird so 2-3 Mal im Jahr, glaube ich, gemacht. Und es werden immer wieder Leute aus der ganzen Welt halt eingeladen. Es gibt aber, in diesem Fall war es jetzt speziell auch eine deutsche Gruppe. Also das ist jetzt nicht, dass ich irgendwie eine von, weiß ich nicht, wie viele Milliarden Menschen bin, sondern das ist was, das gibt's ganz regelmäßig. Ich glaube, seit dem Kalten Krieg, da hat man das mal so ein bisschen installiert. Hat also auch eine sehr, sehr lange Geschichte. Und ich habe hier so einen ganzen Ordner mitgebracht. Also es haben auch schon sehr viele Leute mitgemacht, die dann später was geworden
sind. Nicht nur Journalisten, das ist also für Menschen, die in Politik, Gesellschaft tätig sind, die werden dann ausgewählt. Mhm. Wieso haben die gerade dich gefragt? Haben sie dir verraten, warum sie auf dich gestoßen sind?
Also das hatte ein bisschen was damit zu tun, dass mein beruflicher Vorgänger, vielleicht kennt ihr noch jemand hier, das ist Jan Bösche. Der hat für MDR aktuell, also hier den Landeskorrespondenten in Thüringen gemacht, bevor ich hergekommen bin. Und der ist jetzt in Washington Korrespondent. Und der hatte über Zufall irgendwie auch mal von mir erzählt, beziehungsweise hat dann erzählt, ja, und das ist übrigens meine Nachfolgerin in Thüringen. Und so kam das dann. Aber ich glaube, es werden eben auch gezielt Journalisten und Nachwuchspolitiker angesprochen, weil das natürlich Gatekeeper und so Multiplikatoren sind, die natürlich für die natürlich auch ganz interessant sind.
Und am Ende geht es ja um das Verständnis für die amerikanische politische Kultur, die ja mit unserer europäischen Brille ja immer schwer zu verstehen ist. Also ich habe so gesagt, wir sind gar nicht mehr in der Lage, die richtig abzusetzen, weil wir haben es ja schon in der Linse verinnerlicht. Wir gehen immer mit unseren Wertemaßstäben und mit unserer politischen Kultur und mit dem politischen System, was wir in Europa, ich nenne es jetzt mal europäisch, haben. Ist das, was uns im Weg steht, auch das zu verstehen, was da in Amerika läuft. Und wir reden jetzt nicht von den Kuriositäten, über die wir auch noch sprechen, über Zuckerwatte mit Trump-Frisur oder was, sondern tatsächlich das politische System zu verstehen. Fällt uns das in Europa schwer?
Ja, ich glaube schon. Also ich glaube, es ist aber so ein beidseitiges Ding natürlich. Ich habe das auf der anderen Seite sehr gut gemerkt. Ich habe unter anderem jemanden, einen der Verhändler oder Verhandler von TTIP getroffen, der auch mal so ein bisschen gefragt hat, was habt ihr Europäer eigentlich für ein Problem oder ihr Deutschen eigentlich ein Problem mit TTIP, also mit diesem Freihandelsabkommen. Da gibt es ja sehr, sehr viele Demonstrationen, auch in ganz Deutschland vor allem. Und naja, in Deutschland hat man eben Probleme, weil man an Chlorhühnchen denkt oder sowas, also dass irgendwelche deutschen Standards gemindert werden. Und die Amerikaner sehen aber immer nur die Jobs, die dadurch geschaffen werden. Und da gibt es ja ein anderes Werteverhältnis dazu. Also Jobs ist ungefähr das Tollste, was es gibt auf der Welt. Und
also die Jobs kommen ganz oben. Genau. Dann kommt die Umwelt, die ist irgendwie an zigster Stelle. Das spielt also nicht so die Rolle. Soziale Gerechtigkeit ist überhaupt nicht so unbedingt die Kategorie Jobs und die Arbeit und das ist wichtig.
Genau, die persönliche Freiheit natürlich. Ja, und genauso gibt es natürlich auf der anderen Seite Dinge, die wir überhaupt nicht verstanden haben. Und ich glaube, das ist ganz normal. Und das ist aber, wahrscheinlich ist es gerade trügerisch, wenn man in die USA reist, weil man immer denkt, die Amerikaner und wir haben vielleicht noch eher eine gemeinsame Mentalität als jetzt wir und die Chinesen. Oder ne, weil man sich irgendwie so ein bisschen, noch ein bisschen ähnlicher ist. Aber man darf halt nicht vergessen, man lebt auf unterschiedlichen Kontinenten. Und da gibt es eben auch eine andere Kultur.
Also weil du gerade China ansprichst, der chinesische Botschafter hat mal zu uns gesagt, wir waren auch in der Gruppe dort und sagt, naja, wenn man also ein paar Tage in China ist, dann möchte man ein Buch darüber schreiben, weil man so beeindruckt ist und glaubt, man hat was gesehen und muss darüber ein Buch schreiben. Wenn man also ein Jahr da ist, schreibt man nur noch einen Zeitungsartikel oder einen Artikel, und wenn man ein paar Jahre da gelebt hat, dann schreibt man gar nichts mehr, wenn man weiß, dass man nach zig Jahren immer noch nicht die Kultur alles verstanden hat, alles erfasst hat, weil es eben so große doch kulturelle Unterschiede sind und die haben auch was natürlich mit Wahrnehmung zu tun. Würdest du das auch sagen, dass man die amerikanische, auch die politische Kultur erst verstehen kann, wenn man dort gelebt hat? Oder?
Ja, das glaube ich schon. Also ich meine, wann hat man schon eine Kultur verstanden? Das ist sowieso immer so eine Sache, aber es ist tatsächlich so, die USA sind wahnsinnig, wahnsinnig groß und wenn man auch nur, ich habe jetzt 3-4 Staaten bereist.
In welcher Zeit?
Naja, ich bin in dieser Zeit, ich war ja 2 Wochen jetzt dort und habe dann eben 3 verschiedene oder 4 verschiedene Staaten gesehen.
Wo warst du überall? Kannst du das auch zählen?
Naja, ich war in Washington DC ja. Natürlich, da war so der Startpunkt und dann sind wir weiter nach Texas geflogen, nach San Antonio, das ist ziemlich südlich, sehr nah an der mexikanischen Grenze. Und dann bin ich nach Portland, nach Oregon, direkt an die Westküste. Und das ist ja direkt an Washington State. Und dann habe ich natürlich auch noch diverse Zwischenstopps gehabt, einfach nur auf dem Weg dorthin. Aber selbst da, das sind so unterschiedliche Staaten. Und selbst dort gibt es so unterschiedliche Mentalitäten. Also gerade um die USA zu begreifen, muss man wirklich schon, ich weiß nicht, vielleicht selbst Amerikaner sein.
Und dann gibt's ja trotzdem an den Staaten große Unterschiede. Also ja. Man sagt, das ist ja wie nicht der Unterschied zwischen Bayern und sagen wir Norddeutschen, sondern das ist wie zwischen Portugiesen und Isländern. Oder wäre das zu krass?
Nee, überhaupt nicht. Also ich habe eigentlich 3, finde ich, sehr, also extrem unterschiedliche Städte gehabt, zu denen, in die ich gefahren bin. Washington ist natürlich Regierungssitz, eine sehr bürokratische Stadt, wenn man so will. Also man sieht sehr viele Menschen in Anzügen, man sieht sehr viele Limousinen. Dort ist es einfach alles sehr, sehr wichtig, aber auch alles extrem strukturiert und organisiert. Und dann sozusagen ein kleiner Kulturschock dann nach Texas. Und ich will überhaupt nicht schlecht von Texas reden, weil ich fand es mit am allerspannendsten. Texas ist halt extrem anders, von der Mentalität her, auch natürlich von dem optischen her. Man hat sehr viel Wüste, man hat sehr viel mit mexikanische Einflüsse, aber die Mentalität ist halt nochmal eine ganz andere und es gibt viele Klischees, würde ich sagen, über Texas, die sich dort auch immer wieder bestätigen.
Das hat Philipp gerade erzählt, tatsächlich die Stetson, die Cowboyhüte und die Stiefel und so der mexikanische Einfluss, also alles, was man so aus Filmen und Serien kennt, hast du da möglicherweise bestätigt gesehen?
Ich glaube, das kommt ein bisschen drauf an. Also ich war in einer Großstadt, in einer Millionenstadt und das war jetzt nicht so, dass da jeder mit Cowboyhut rumgelaufen ist. Das nicht, aber wenn man natürlich mit Menschen über Waffen gesprochen hat, da gibt es einfach ein anderes Verhältnis dazu. Das war extrem spannend. Da hatte ich einen Abend, vielleicht sollte man noch erwähnen, dass in Texas ja sehr viele deutschstämmige Amerikaner sind. Und wenn man die Amerikaner ein bisschen kennt, dann weiß man, dass sie extrem stolz darauf sind, wo sie herkommen. Die haben oft Ahnenlisten, die gehen bis in sonst welche Generationen und ich war dort in einem deutschen Männerchor zu Gast. Die haben uns eingeladen, die haben so einen kleinen Empfang bereitet. Der Beethoven Männerchor in San Antonio. Und es waren eben viele ältere weiße Männer und die waren doch sehr anders, sehr waffenenthusiastisch, sehr pro Trump, sehr und zum Teil auch, muss ich leider sagen, sehr rassistisch.
Ja, du versuchst es jetzt moderat auszudrücken, aber es war hart.
Ja, also das hat mich ein bisschen schockiert, aber ich habe auch definitiv auch selbst in diesem Chor andere Leute kennengelernt, aber wenn man dann so Sachen hört wie ja hier bei uns in Texas, da sagt man, man schießt zuerst und dann fragt man, wer an der Tür geklopft hat. Und wenn dann nochmal bekräftigt wird, dass man das auch wirklich so meint.
Also das nicht irgendwie ironisch überhöht ist, sondern
vieles ist natürlich Sprücheklopferei, weil man irgendwie auch einen gewissen Stolz hat darauf, dass man diese Waffen tragen kann und das ist alles schon sehr, sehr seltsam. Und jetzt gerade gab es ja erst an der Universität von Austin, glaube ich, diese neue Regelung, dass man eben auch als Student seine Waffe mit zur Uni nehmen darf. Und also das mutet doch schon extrem seltsam an. Und dann nach Texas, nach diesem nochmal komplett anderem, bin ich nach Portland, Oregon geflogen. Und das ist die absolute Hipsterstadt der USA. Sehr viele, das ist so ein bisschen wie Berlin Mitte, Prenzlauer Berg, weiß ich nicht, Friedrichshain. Also es gibt überall Craft Beer an jeder Ecke. Es ist alles
Was für Bier?
Craft Beer, das sind so diese, diese selbstgebrauten Biere aus kleinen, winzig kleinen Mini-Brauereien, so kleine Startups.
Verstehe gar nicht, warum du da überhaupt Bier getrunken hast, Sebastian. Das war doch mal eine Arbeitsreise. Also bist du schon auch dazu gekommen, mal in einen Club zu gehen, mal ein Bier zu trinken und auch mit Menschen, also mit normalen Menschen, also nicht mit, nur mit Politikern in Kontakt zu kommen.
Genau, also es war so, dass ich, wie gesagt, ich war ja in einer Gruppe unterwegs und abends ist man natürlich mal essen gegangen, man hat ein Bierchen getrunken und auch das gehört ja dazu und das war aber auch sozusagen die Ansage, also wenn wir auch irgendwas Kulturelles tatsächlich sehen wollen und uns darauf irgendwie einigen können, dann wird das für uns organisiert. Deswegen war ich zum Beispiel in Washington bei einem Baseballspiel. In Portland habe ich mir eine Brauerei tatsächlich angeguckt.
Baseball, hast du kapiert, wie das funktioniert?
Nee. Also Baseball ist wahnsinnig kompliziert aus irgendwelchen Gründen, obwohl man da eigentlich nur Leute auf einem Feld stehen sieht, die sich fast nie bewegen. Also das ist meine Erfahrung. Und das ist, also meine Theorie ist, es gibt ja 9 Innings, das sind so Einheiten, wie Halbzeiten, wenn man so will, die so ganz unterschiedlich lang dauern. Und damit das Ganze nicht so wahnsinnig langweilig ist, wird nach jedem Inning gibt's nochmal irgendwie so eine Art Zwischenprogramm, also zum Beispiel das Presidential Race. Also da sind dann arme, ich schätze mal, Studenten, die dann so riesige Maskottchenhüte aufhaben, dann als George Washington da rumrennen und George Washington und Abraham Lincoln müssen dann gegenseitig machen ein kleines Wettrennen oder sowas. Also das, wir sind dann, glaube ich, nach 2 Stunden sind wir dann auch gegangen und obwohl das Spiel noch nicht vorbei war und natürlich just in dem Moment gab es einen Homerun, also wo tatsächlich mal was passiert ist, das haben wir dann leider nicht mitbekommen.
Ja, ich dachte mal, ich bin zu bescheuert, das zu verstehen, obwohl das in zahllosen Filmen immer wieder thematisiert wird mit Homerun und Wings und was da, aber warum der wer wohin rennt und das erfangen muss.
Man denkt erstmal, es kann ja eigentlich gar nicht so kompliziert sein, aber dann gibt es noch irgendwelche Sonderregelungen oder sowas, also es ist, glaube ich, schon sehr kompliziert. Hm. Da ist Fußball extrem einfach dagegen.
Ja, allerdings. Obwohl Football und Fußball was anderes
natürlich,
ist. Aber was ich aber wirklich kompliziert finde, ist das amerikanische politische System. Wir wollten ja eigentlich über die Präsidentschaftswahl sprechen, mit diesen Wahlmännern und wer da wen da sendet und dann die Mehrheiten im Kongress. Wie Mehrheiten zustande gekommen und wie die Macht verteilt ist in Amerika. Siehst du da komplett durch oder musst du da auch mal nochmal nachschauen?
Oh, ich muss auf jeden Fall immer noch mal nachschauen. Also das war unser allererster Termin war bei einem Professor der George Mason University in Washington und der hat uns sozusagen noch eine kleine Vorlesung gehalten über die ganzen Verhältnisse und wer was wie wo wann und selbst wenn der eine Präsident ist, hat er trotzdem nicht das letzte Wort und hat trotzdem nicht die absolute Macht und kann trotzdem vom Repräsentantenhaus oder von den Kongressleuten irgendwie unterwandert werden, sage ich mal. Also ich muss definitiv nachgucken.
Also was der Gerichtshof hat ja noch mal eine wichtige Bedeutung und der Kongress und wie das dann alles zustande kommt, wie Mehrheiten, das erklärt auch ein bisschen, warum der jetzige Präsident nicht das durchdrücken konnte, was er eigentlich wollte in seinen 2 Amtszeiten. Barack Obama wollte mehr, aber hatte ja also auch mit dem Kongress und mit den Gerichten zu kämpfen gehabt. Ist das ein Grund dafür?
Auf jeden Fall. Und man könnte ja jetzt sagen, also viele haben ja gesagt, Mensch, Obama, ich bin total enttäuscht von dem. Ich habe, also auch wir Deutschen haben das ja gesagt, oder habe ich immer wieder gehört, dass man gesagt, am Anfang hat man ihn gefeiert. Das war ja unglaublich. Also der Präsidentschaftskandidat damals, als er nach Berlin kam und diese Rede gehalten hat. Und wir Deutschen haben als völlig Unbeteiligte ihm zugejubelt. Völlig verrückt. Aber jetzt gibt's eben immer mehr Stimmen, die sagen, na Mensch, von Obama hätte ich mehr erwartet. Aber die Tatsache ist natürlich, dass er einfach nicht so viel Macht hat, wie man es vielleicht als Außenstehender denkt. Was aber wiederum natürlich es ist einfach eine andere Form der Demokratie. Es ist nicht so, dass man in den USA 2 Parteien hat und die eine gewinnt die Präsidentschaftswahl und kann daraufhin alles bestimmen. Also das ist halt eben einfach eine andere Form der Demokratie, die es eben dort gibt, die ihre Tücken und also Stärken und Schwächen auf ihre Art und Weise hat, genau wie es unsere auch hat.
Also das heißt, man kann nicht sagen, das ist irgendwie ein System, was überholt, es ist einfach nur anders.
Naja, überholt ist es irgendwie immer. Also ich glaube, es gibt ständig irgendwelche Möglichkeiten oder irgendwelche Ideen, die man hat, um das alles besser zu machen. Aber wie es auch bei uns ja so ist, Verfassungsänderungen sind nicht mal eben so zu machen. Und apropos Verfassung, die amerikanische Verfassung, das habe ich gelernt, also die US-amerikanische Verfassung ist die älteste der Welt, die immer noch in ihrer Reihenform so in Kraft ist und immer noch so gültig ist. Deswegen sind die Amerikaner unglaublich stolz auf ihre Verfassung. Mhm. Und da was zu ändern, das ist natürlich erheblich viel schwieriger als bei uns.
Über Stolz, über Amerika und wie der Wahlkampf läuft, das werden wir besprechen gleich weiter mit Stephanie Garrison, denn sie war in Amerika 14 Tage und hat sich den Wahlkampf angeschaut. Für ein Stück von Frank Ocean. Frank Ocean von der Platte Blonde, Pink and White, das Stück. Zu Gast im Studio Stephanie Garrison, die im richtigen Leben Radio macht bei MDR Aktuell und sich 14 Tage lang Amerika angeschaut hat und direkt den Wahlkampf, kann man sagen, begleitet oder im Herzen war. Stephanie, du hast warst tatsächlich in richtigen Kampagnenbüros und hast dir die Wahlkampfvorbereitung, das ist ja nicht mehr, wir sind ja schon mittendrin, angeschaut. Wir haben versucht zu beschreiben, wie das amerikanische System funktioniert, in meinem Ansatz. Also das ist ja immer schwer, wir werden das jetzt auch nicht tun und beschreiben, wie die Wahl läuft oder wie die Machtverhältnisse, das kann man sich ja irgendwie selber mal reinziehen, aber was mich eher interessiert, ist, wie der Wahlkampf läuft. Das ist ja irgendwie Entertainment, das ist ja Unterhaltung, es ist Populismus, ist mein Eindruck von außen und auch Merch. Also da Merch, der Merch macht's, also den Merchandising scheint da ja eine ganz andere Rolle zu spielen, wo ich denke, ist das jetzt irgendwie, sind das Artikel von der Zeitschrift Titanic? Nee, das ist alles ernst gemeint. Das heißt, das ist auch eine ganz andere Kampagnenkultur. Ist so mein Eindruck von außen. Hat sich das bestätigt bei dir?
Ja, auf jeden Fall. Ich habe ja eben schon erwähnt, dass man so auf der Straße überhaupt nichts davon sieht. Also es gibt keine Plakate oder sowas. Ich glaube, was halt so den Tiefgang angeht, da sind halt mehr so öffentliche Reden und öffentliche Auftritte und Fernsehdebatten viel, viel wichtiger, als es hier ist. Aber es ist schon so, dass man gerade in Washington natürlich, wenn es um Souvenirs geht oder sowas, wenn man da mal guckt, da gibt es eigentlich fast überall. Bei mir war es jetzt, ich war in dem Museum, das ist ein sehr, sehr tolles, großes Museum für Journalismus und Berichterstattung. Mhm. Kann ich nur jedem empfehlen, da mal hinzugehen, wer in Washington ist. Museum, genau, ist natürlich ein kleines Wortspiel. Mhm. Auf jeden Fall in dem Museumsshop, das war irgendwie ganz witzig, da gab es so zwei Stände mit so, also natürlich noch diverse andere,
aber
zwei.
Keine Wahlkampfstände, klassische Museumsshop.
Genau, so ein ganz normaler Museumsshop. Und da gab es dann sozusagen einen für die Demokraten und einen für die Republikaner, so ein Stand. Und vieles gleichte sich dann, aber man hat dann tatsächlich Hillary Clinton T-Shirts und Donald Trump T-Shirts da kaufen können. T-Shirts sind ja sowieso ein großes Ding da. Und dann ja diverse kleine Lustigkeiten. Also zum Beispiel konnte man den First Dog of America, den Bo, das ist der Hund von Barack Obama, den kann man als Plüschtier kaufen zum Beispiel. Das ist ganz nett. Aber wenn es jetzt so Richtung Wahlkampf geht, gibt es natürlich auch jede Menge Sachen. Bei Hillary Clinton gab es zum Beispiel Nussknacker. Da konnte man mit ihren Beinen oder mit ihren Schenkeln, kann man sagen, Nüsse öffnen.
Ich dachte mit den Zähnen wenigstens.
Da gab es noch einen Flaschenöffner, genau. Da konnte man mit ihrem Mund sozusagen den Kronkorken
abziehen. Aber nicht ernsthaft mit den Beinen von Hillary Clinton Nussknacker?
Doch. Ja, kann man lustig finden, muss man nicht, aber das ist, ich glaube, das ist so ein bisschen, da kommt dann vielleicht ein etwas seltsamer amerikanischer Humor dann raus.
Mit der Zuckerwatte, bitte.
Das fand ich noch viel lustiger, was dann auf dem republikanischen Stand dann abläuft, denn Donald Trump, sind wir jetzt mal ehrlich, bietet natürlich sehr viele Möglichkeiten, sich lustig zu machen, aber was dort war es wirklich das Schönste, was ich je gesehen habe. Und zwar gab es da so kleine so Plastikbecher mit einem Deckel drauf und da war Zuckerwatte drin. Und ich dachte erst, guckst du dir mal an, was soll das schon sein? Aber es war Donald Trumps Hair, also seine Haare.
Diese ekelhaften gelbe Zigarette. Ernst gemeint, also nicht, waren keine Scherzartikel, sondern das ist wirklich so.
Scherzartikel sind es natürlich schon, aber das ist, ich bin mir jetzt auch nicht sicher, ob das jetzt wirklich von den Demokraten oder von den Republikanern selbst auf den Markt gebracht wurde. Aber das ist, ich glaube, ich kann mir schon vorstellen, wenn amerikanische Familien irgendwie auch mal, die reisen ja auch viel im Land herum, wenn man dann zu Hause irgendwie was mitbringen möchte, ein Souvenir, dann ist das natürlich ideal. Mhm. Ne? Und dann man redet drüber. Ja, wir reden hier in Erfurt im Lokalradio drüber. Also.
Über die Zuckerwatte und im Haar von Donald Trump. Kommen wir mal zur Diskussion, zur Streitkultur. Also du hast ja mit vielen Leuten zu tun gehabt, mit Journalisten, mit Polizisten, die du, ich habe ja gerade gesehen, du hast hier so ein Aufnäher von der San Antonio Police hast du geschenkt bekommen. Da ist ja, wir haben auch über Stolz gesprochen. Wie offen hast du die Amerikaner erlebt, wenn du jetzt auch heikle Themen angesprochen hast?
Also die Amerikaner sind grundsätzlich sehr offen. Gerade wenn man irgendwelche Diskussionen führen will. Aber sobald es dann an irgendwelche offiziellen Anlässe, irgendwelche offiziellen Termine geht, da ist es schon ein bisschen schwieriger. Und da habe ich zwei Beispiele. Da war es eben, wie gesagt, bei dieser Polizei in Texas. Da wollten wir einfach mal so ein bisschen mit den Polizisten und den Beamten sprechen, wie es denn dort aussieht mit illegaler Einwanderung. Da gibt es ja sehr viele Probleme durch die Nähe zur mexikanischen Grenze. Und die haben eine nette PowerPoint-Präsentation vorbereitet, haben ganz bereitwillig Fragen beantwortet. Und dann habe ich neugierig, wie ich bin als Journalistin, auch mal nachgefragt, wie das denn so ist mit diesen ganzen Schießereien, mit Schwarzen, mit Rassismus in der Polizei, mit dieser Bewegung Black Lives Matter. Und ich wollte ganz gerne von den Polizisten selber wissen, wie sie das Ganze wahrnehmen. Also eigentlich eine sehr
normale journalistische
Frage, beziehungsweise auch nicht angreifend oder so. Aber man hat richtig gemerkt, dass dann auf einmal da wurde so eine Mauer hochgezogen und daraufhin wurde eben nicht mehr offen diskutiert, sondern ich habe mir dann von zwei verschiedenen Polizisten kleine Vorträge anhören müssen, wie toll es doch in der amerikanischen Polizei ist, dass so ein Rassismus, so ein systematischer Rassismus gar nicht sein kann, weil man ja auch allein in der Besetzung der Polizeibeamten ein Durchschnitt der Gesellschaft ist. Man hätte ja anteilig genauso viele Schwarze, wie man es auch eben in der Bevölkerung hat und so weiter und so fort. Und das ist eben das Argument, von daher kann so ein systematischer Rassismus nicht sein. Und außerdem müsste man ja nach Mexiko gucken, da ist es ja noch viel schlimmer. Und dann habe ich mir nur gedacht, naja, man kann natürlich Mexiko als Maßstab nehmen, aber ob das jetzt zielführend ist, also da gab es dann eben keine offene Diskussion an der Stelle.
Das ist etwas mit Loyalsein zu tun oder was ist das?
So habe ich mir das kurzfristig ein bisschen erklärt. Also es gibt eine unheimliche Loyalität zur Sache, also sei es jetzt eine politische Loyalität, das sieht man ja gerade bei den Republikanern, wobei es da jetzt auch so ein bisschen zu bröckeln scheint. Aber also mein Job, mein Arbeitgeber, das ist derjenige, zu dem ich stehe. Und zumindest nach außen hin versuche ich dann eben auch so diesen Schein zu wahren.
Da müssen wir uns erstmal auch dran gewöhnen. Also man denkt ja immer, die Amerikaner sind auch direkt und die Deutschen irgendwie auch. Aber das ist nicht ganz so.
Also ich will jetzt überhaupt nicht für alle Amerikaner sprechen. Ja, eins von zwei Beispielen, dass ich eben so mitbekommen habe. Aber ja, das ist natürlich, würde ich sagen, einer der großen Unterschiede, wenn das dann tatsächlich flächendeckend so ist. Wie gesagt, mein Eindruck war es jetzt, weil es immer in solchen Institutionen war. Das andere Beispiel war ja, da habe ich eine Fundraiserin, also sozusagen eine Spendensammlerin der Hillary Clinton Kampagne in Portland kennengelernt.
Die du beschrieben hast, die dann auch rumtelefonieren und Geld einsammeln.
Genau, die wirklich rumtelefoniert und Geld einsammelt, die natürlich nicht nur eine überzeugte Demokratin, sondern auch eine überzeugte Anhängerin Clintons ist. Und mit der haben wir uns getroffen, leider nicht in so einem Wahlkampfbüro, das hätten wir sehr gerne gemacht, aber es war August und im August, das ist sozusagen der Ferienmonat auch in der Politik. Und da haben wir sie dann eben auch darauf angesprochen, wie man denn innerhalb der Kampagne damit umgeht, dass Hillary Clinton ja doch sehr unbeliebt ist. Also sie wird oft als im Gegensatz zu Trump halt eher so als das kleinere Übel angenommen. Und da fragt man sich natürlich schon, also wenn sie dann gewählt wird, ist es dann schon auch schwierig für sie. Und darauf angesprochen hat sie dann einfach nur ewig davon erzählt, wie toll Hillary Clinton ist.
Also typisch amerikanisches Lächeln.
Ja, also sie hat sozusagen versucht, uns davon zu überzeugen und diese negativen Gedanken, die wir möglicherweise haben, irgendwie auszugleichen. Aber wir hätten halt gerne eine offene Diskussion gehabt. weil es eben auch, das war ja alles nichts Offizielles und ich werde darüber auch kein Buch schreiben, aber ja, das war ein bisschen schade, aber auch interessant.
Auch interessant, dieses Positivsein, das ist ja irgendwie so, habe ich das Gefühl, also wir sehen das als oberflächlich, man sagt sich mit amerikanischen Verabredungen, lass uns mal gucken, alle sind nett und so, die Küsschen und da, das erscheint mir zumindest oberflächlich. Ist es oberflächlich oder ist es einfach nur eine andere Art und Weise?
Also es kommt immer darauf an, was man als oberflächlich sieht. Also ich bin im Rheinland aufgewachsen, da wird auch oft gesagt, naja, ihr seid ja auch immer alle so herzlich, aber es ist alles nur oberflächlich. Hm. Ich sehe das ein bisschen anders. Also die Amerikaner haben sehr, sehr starke Vorstellungen von Gastfreundschaft, von dieser Kultur des, man kann nicht sagen, von einer Willkommenskultur. Also wenn man zu Gast ist und man ist ein gern gesehener Gast, dann ist man auch wirklich, wird alles für einen gemacht und getan und organisiert. Und das ist schon sehr, sehr tief, glaube ich, verankert in den Amerikanern. Aber ich habe auch Gegenbeispiele kennengelernt. Also das kommt da wirklich ganz drauf an. Aber grundsätzlich würde ich sagen, ist das so ein Klischee, das sich vielleicht eher bestätigt.
Mhm. Du warst natürlich auch als Journalistin unterwegs oder mit der journalistischen Brille. Hast du auch Medienmachende kennengelernt? Mal ein Radiostudio von innen gesehen? Oder?
Ja, tatsächlich. Also das erste war ein Treffen mit Kevin Bleasley von NPR. Das ist National Public Radio. Das ist sozusagen, wenn man will, so eine Art ARD. Also es gibt ja ganz viele unabhängige Radiostationen und die haben sich zu einer Art Arbeitsgemeinschaft zusammengeführt.
Aber es ist kein öffentlich-rechtlicher. Es gibt also keinen öffentlich-rechtlichen Rundfunk in dieser Art und Weise, oder?
Nicht in dieser Art und Weise, aber schon öffentlich-rechtlicher Rundfunk, also ein Pendant dazu. Es ist ein bisschen anders finanziert und so weiter und so fort, aber man kann schon sagen, es gibt private und es gibt öffentlich-rechtlichen. Aber
nicht durch Gebühren finanziert.
Genau, nicht durch Gebühren finanziert, aber die bekommen tatsächlich Geld vom Staat und vom Bund, wenn man so will. Der hat eben so ein bisschen davon erzählt, er ist nämlich der Chef der Europakorrespondenten und der Europaberichterstattung. Und es gibt übrigens in Berlin auch, das habe ich auch gelernt, es gibt in Berlin sogar ein Büro von National Public Radio. Aber interessanterweise interessieren die Amerikaner sich da mehr für die britische Sicht. Und er versucht so ein bisschen mehr den Blick auf Deutschland zu lenken, weil viele, also eigentlich sind alle der Meinung, dass Deutschland interessanter für die Amerikaner ist als Großbritannien. Mhm. Wie auch immer.
Die Aussagen hast du gehört, als du dort warst?
Ja, auf jeden Fall. Und dann war ich bei Oregon Public Broadcasting, also das ist das öffentlich-rechtliche Radio von Portland, Oregon. Und dann sind wir mal durchs Studio gelaufen und haben uns mal kurz angehört, wie so eine kleine politische Diskussion aufgenommen wird für einen Podcast. Das fand ich auch sehr interessant. Das gibt es bei unserem
Was er gepostet auch bei dir und an deinem Blog. Und da war ein riesen Monitor und dachte, das ist ein Fernsehstudio, aber es war ein kleines Podcaststudio. Also auch schon andere Dimensionen.
Würde ich nicht sagen. Also es war jetzt kein reines Podcaststudio, sondern es war tatsächlich so das Hauptstudio. Aber da gab es halt einen Techniker in einem separaten Raum und der hatte halt so ein großes Fenster zu einem Radiostudio und da saßen gerade drei Menschen drin, die halt eine politische Diskussion geführt haben, also ein Moderator und eben zwei Gäste. Aber das fand ich zum Beispiel sehr schön, dass diese Aufnahme, dieses Interview, diese kleine Debatte, die wurde exklusiv sozusagen nur fürs Internet, für einen Podcast angefertigt. Das ging gar nicht darum, das irgendwie tatsächlich dann auch live über den Äther zu schicken. Aber in den USA sind eben Podcasts sehr, sehr viel erfolgreicher und besser angekommen bisher als hier.
Das heißt, die Leute laden, also Podcast kommt ja von iPod, dass man sich das runterladen, weil nicht, das war zu einer Zeit, wo noch nicht alle online waren. Da hat man sich das runtergeladen und dann im Zug, im Auto oder irgendwann gehört, wo man es wollte.
Radio to go.
Genau. Aber eben nicht unbedingt muss man nicht online sein, aber jetzt ist es ja eigentlich so, dass man jederzeit sich das anhören kann. Mhm. Das ist noch nicht so üblich in Deutschland, Amerika, völlig selbstverständlich, dass ich sage, ich picke mir das raus, höre mir das an, wann ich es möchte.
Ja, genau. Und es ist, also leider muss man sagen, weil es ist wirklich eine tolle Sache. Und ich habe mir jetzt auch mal diese NPR-App runtergeladen, also die von diesem National Public Radio. Und das ist zum Beispiel nicht nur so organisiert, dass man dann irgendwie verschiedene Sachen hat, die man sich mal runterladen kann, sondern sobald man diese App aufmacht, kommen dann immer die letzten News werden dann sozusagen wiederholt. Also egal, wann man diese App öffnet, man hat dann immer sofort die Nachrichten, so 1-2 Minuten im Ohr und ist dann sozusagen auf dem neuesten Stand. Das ist wirklich ganz
wie
schön.
Wie würdest du die News-Kultur beurteilen? Du bist ja eine Frau, die, ja, also heißt ja nicht mehr MDR Info, sondern MDR Aktuell. Du machst ja aktuelles Radio, du machst politische Beiträge, die ja sehr schnell aktuell sind. Und wie schätzt du die amerikanische News-Kultur, die Nachrichtenkultur ein? Aus der Ferne würde ich jetzt mal sagen, es muss alles wahnsinnig schnell gehen, zwischendurch Werbung und es ist sehr oberflächlich und sehr auf Action gedacht. Ist das nur eine Sicht oder gibt es auch guten, seriösen News-Journalismus?
Also den gibt es in jedem Fall. Also die Amerikaner haben auf jeden Fall einen sehr, sehr seriösen und tollen Nachrichtenstandard, möchte ich mal, oder Journalismusstandard, möchte ich sagen. Aber es gibt natürlich ein wahnsinnig großes Angebot und zu diesen guten Angeboten muss man sich auch erstmal durchfuchsen. Aha. Also wir uns, du sprichst vielleicht auch so ein bisschen auf Fox News an. Das ist so ein Nachrichtenkanal, von dem man auch so ein bisschen sagt, der hat Trump eigentlich überhaupt erst groß gemacht. Da geht es eigentlich nur um Sex und Crime oder irgendwelche, man könnte, wenn man jetzt böse wäre, könnte man sagen, noch schlimmer als die Bild-Zeitung im Fernsehen. Aber das, was ich dort gesehen habe an diesen seriösen Angeboten, das war wirklich schon extrem gut. Aber es ist natürlich so, dass man ein anderes Verständnis davon hat, wie man Nachrichten vermittelt oder wie man Neuigkeiten vermittelt.
Was ist daran anders?
Dass man eben darauf bedacht ist, dass es eben auch einen großen Entertainment-Faktor hat. Aha. Aber das ist tatsächlich bei der BBC nicht anders. Dort hat man das Motto Entertain, Educate und da gab es noch was Drittes, aber eben auch in dieser Reihenfolge. Entertain kommt zuerst und dann kommt Educate und dann kommt Entertain. Also das ist schon eine Sache, die haben wir zum Beispiel eigentlich gar nicht verankert, sondern also uns geht es so um.
Also MDR Aktuell ist ein sehr seriöses Nachrichtenformat ohne Musik und das ist ganz klar. Und dann gibt es Unterhaltungswellen und ein bisschen Nachrichten. Also das heißt, wir haben ein anderes Verständnis.
Ja, ein anderes Verständnis, aber in dem Sinne, ich glaube, ein anderes Verständnis von Seriosität. Also wir versuchen halt wirklich sehr seriös zu sein. Also in der Tagesschau, wenn da es mal irgendwie so einen kleinen Witz gibt, dann ist das sofort in allen Medien und hören wir irgendwie, ach, Klaus Kleber hat irgendwie das gesagt oder Jan Hofer hat das gesagt. Aber das ist sowohl in der BBC als auch in gewissen amerikanischen Sendern ist es ganz anders, weil man zum Beispiel viel mehr mit Humor arbeitet, aber ohne, dass halt die Seriosität drunter leidet. Das ist, glaube ich, hier einfach noch nicht so. Ich kann mir schon vorstellen, dass sich das ändert und habe auch den Eindruck, dass sich das ein bisschen auflockert. Aber ja, es geht eben irgendwie so darum, was man noch als seriös empfindet und was vielleicht schon over the top ist.
Man könnte mal sagen, das ist ja auch manchmal eine Pseudo-Seriosität, dass man mit Kleidung, mit Stil und mit bestimmten Formaten Seriosität vermittelt, die ja immer oftmals, gerade bei aktuellen Ereignissen, manchmal auch ganz schnell bröckelt, wenn dann irgendwo jemand steht und man weiß eigentlich gar nichts, aber er steht dann mit einem schönen blauen Mikro von einem Hintergrund und das vermittelt diese Aktualität. Das heißt, da haben wir auch so ein bisschen steifes Verständnis und ein eigenartiges. Du sagst, das bröckelt und das siehst du auch positiv. Man sagt, das könnte sich auch ändern, auch wenn man sozusagen, wenn Humor oder Entertainment mit drin ist, muss es nicht zwingend unseriös sein.
Ja, also ich finde, man sieht das ja schon und ich finde, die Tagesschau macht das schon mal ab und zu, dass man zum Beispiel, weiß ich nicht, zu einem ich habe jetzt kein konkretes Beispiel, aber wenn jetzt zum Beispiel George Lucas Geburtstag hat, dass man irgendwie ein bisschen was von Star Wars einarbeitet. Oder ich glaube, ich weiß jetzt nicht, ob es George Lucas, aber hatte irgendwas mit Star Wars zu tun. Und da war halt in der aktuellen Tagesschau dann, man glaube ich, in jedem Satz, den man irgendwie gesagt hat, war dann tatsächlich eine Star Wars Referenz drin. Also und was dann zum Schluss dann aufgelöst wird. Also tatsächlich so ein bisschen subtilen Humor, aber ohne, dass irgendwas darunter leidet.
Ja, dann sind wir nochmal trotzdem noch weit entfernt von diesem Entertainment. Educate. Also das ist ja eine Sache, die du gesehen hast. Hast du auch selber dort Beiträge gemacht oder hast du wirklich nur geguckt?
Also ich hatte gar keine Zeit, irgendwelche Beiträge zu machen. Aber ich habe mir das auch vorgenommen, weil für mich war es halt mein Urlaub. Ich habe das so ein bisschen als Bildungsurlaub gesehen.
Du hast richtig Urlaub dafür genommen?
Ja, ich habe richtig Urlaub dafür genommen. Und es hat ja auch mit dem MDR überhaupt nichts zu tun. Also ich bin als freie Journalistin bin ich dort eingeladen worden und das hatte nichts mit meiner Arbeit zu tun. Und ich wollte auch keine Beiträge machen, weil ich wirklich mich darauf konzentrieren wollte. Aber davon abgesehen, ich hätte auch keine Zeit gehabt. Aha. Also wir hatten wirklich von morgens bis abends, ich habe immer gesagt, eine tough schedule, einen wirklich vollen Terminkalender. Wir hatten teilweise 5 Meetings. Das hört sich jetzt erstmal nicht so viel an, aber wenn man dann erstmal durch die halbe Stadt fahren muss und das ist schon sehr anstrengend, sich dann jede Stunde wieder auf ein neues Thema einzulassen und dann ja auch konzentriert mitzudiskutieren und dann eben alles auch noch auf Englisch. Ich spreche schon sehr gutes Englisch, aber ich sag mal, politisch und in der Fachsprache ist das einfach schon mal was anderes. Ne?
Es ist was anderes. Und wir hören ein paar Takte Musik, um ein bisschen runterzukommen. Und dann machen wir eine letzte Runde mit Stefanie Gerrissen, die sich das politische System in Amerika angeschaut hat und einen kleinen Eindruck gewonnen hat in den 14 Tagen, den sie dort war. Curtis Fuller, das können wir später hören, Jazz gedudelt schön, aber wir wollen noch die letzten Minuten sprechen mit Stefanie Gerrissen, die eine ganz besondere Reise gemacht hat. Das war ja auch nicht selbstverständlich, International Visitors Leadership Program von der amerikanischen Botschaft. Und Stefanie, du warst die einzige Frau, die einzige Journalistin, und das passiert ja auch nicht jedem. Da hattest du irgendwie Glück, würdest du jetzt im Nachhinein sagen, das war es wert, dass ich mir das gegeben habe, weil anstrengend war es ja in jedem Falle.
Also das war es auf jeden Fall wert, und ich fühle mich da, also was das angeht, fühle ich mich regelrecht privilegiert, dass ich das mitmachen durfte, weil ich bin einfach 2 Wochen in ein fremdes Land eingeladen worden. Ich durfte da alles Mögliche machen, sehen, tun, was vielleicht der Durchschnittstourist mit Sicherheit nicht tun konnte. Und es war natürlich, also diese Sache von wegen einzige Frau und einzige Journalistin, man sollte vielleicht noch sagen, es war eine Gruppe von 5 Leuten und die anderen waren eben im politischen Umfeld tätig. Das war natürlich schon erstmal so ein bisschen gewöhnungsbedürftig, wie es halt häufig so ist als Frau. Aber das war alles völlig in Ordnung. Also das war.
Haben die auch Angst gehabt, dass du dann was berichtest? Weil das war natürlich. Ja von vornherein klar, dass du es nicht machst.
Ja.
Wenn da so eine Journalistin sitzt, die hört ja dann alles mit.
Ja, also die Sache ist, es ist ja auch eine fremde Journalistin. Und wenn dann eben 4 Politiker, man trinkt ja auch abends dann mal ein Bierchen. Mhm. Und man redet dann auch viel privat. Und man lernt sich halt einfach anders kennen. Und ich weiß zum Beispiel auch von 2 Politikern hier aus dem Thüringer Landtag. Der eine ist von der CDU und der andere ist von den Linken. Die haben das vor genau 10 Jahren, haben das Gleiche gemacht. Und die haben sich eben auch anders kennengelernt und haben 3 Wochen irgendwie zusammen gefeiert. Und da geht man anders miteinander um. Aber wenn man natürlich irgendwie auf einmal 2 Wochen miteinander verbringt und über sensible Themen spricht, und dann ist natürlich vielleicht auch erstmal der Vorbehalt da, so nach dem Motto, berichtest du denn jetzt darüber? Also wir möchten das lieber nicht. Das muss man vielleicht einfach ausräumen.
Da hast du dann klar gesagt unter 3, so das mache ich nicht so. Und dann müssen die dir vertrauen oder dann setzt du auch deine eigene Glaubwürdigkeit aufs Spiel, wenn du es doch machst.
Ja, also das auf jeden Fall. Da geht es ja auch so ein bisschen um den eigenen journalistischen Ethos. Aber auf der anderen Seite sind natürlich diese Termine, die wir hatten, zum Teil auch vertraulich gewesen. Und da ging es jetzt nicht darum, irgendwas in die Öffentlichkeit zu tragen, sondern wirklich, es waren Hintergrundgespräche. Mhm. Und da ist es. Für mich ist es absoluter Standard, dass man eben sich an dieses Versprechen hält.
Ja, trotzdem, gibt es für dich eine neue Sichtweise? Du bist ja mit was wiedergekommen, mit einer Sicht auf Politik. Wird das auch dein journalistisches Handeln und deine Sicht auf die Dinge und nicht nur auf Amerika verändern? Hat es was mit dir gemacht?
Das ist ganz schwer zu beantworten. Also ich denke, meine Sicht auf die USA hat es auf jeden Fall beeinflusst. Aber ich denke nicht, dass es mich jetzt hier irgendwie in meiner Arbeit beeinflusst hat. Also es geht eher darum, wie ich jetzt zum Beispiel auch andere Sachen, Nachrichten aus den USA bewerte, wie ich Dinge einschätzen kann, was zum Beispiel auch den Wahlkampf angeht. Und wie es häufig so ist, dass eben nicht alles nur schwarz und weiß ist. Ne?
Ja, also aber das macht ja trotzdem den Eindruck, dass es in Blau und Rot ist. Ne? Also das,
genau.
Also Republikaner, Demokraten, dass man nur die Wahl hat zwischen entweder 2 Übeln oder eben dafür oder dagegen ist. Es ist doch vielfältiger, aber den Eindruck macht es trotzdem nicht. Das ist irgendwie scheint so ein Lagerwahlkampf zu sein.
Ja, ist es natürlich auch. Aber auf der anderen Seite ist es gerade, ich glaube, es sind die außergewöhnlichsten Wahlen, das haben viele selbst gesagt von den Amerikanern, die ich getroffen habe, die außergewöhnlichsten Wahlen, die sie jemals erlebt haben, weil Donald Trump nun mal ein sehr besonderer...
Ein verrückter und eine unbeliebte Frau.
Genau, ein verrückter und eine unbeliebte Frau, wenn man
und
so...
beides wäre eine Überraschung, weil es wäre die erste Frau, die amerikanische Präsidentin werden würde. Und gut, wir hatten schon mal einen Schauspieler, der Präsident geworden ist, genau. Aber der konnte eben Schauspielern. Und Donald Trump ist ja komplett verrückt, würde ich jetzt mal sagen.
Also, würde ich persönlich auch sagen. Also es gibt ja auch viele Republikaner, die jetzt immer mehr meutern, sage ich mal. Also eigentlich, und das hat es ja auch wieder was mit dieser Loyalität zur Sache zu tun, eigentlich ist es so, wenn man als Republikaner oder auch als Demokrat einen Kandidaten hat, dann unterstützt man ihn, egal ob man vorher vielleicht einen Konkurrenten unterstützt hat. Also weil auch auf diesen Kandidaten muss man sich ja erstmal einigen. So, und das ist jetzt, glaube ich, zum ersten Mal so, dass es in dem Maße nicht mehr so funktioniert. Also dass es eben auch viele Republikaner gibt, genau, die halt sagen, das muss man auf jeden Fall irgendwie, damit muss man irgendwie anders umgehen. Und was jetzt genau da passiert, werden wir so, was da im Hintergrund genau passiert, werden wir wohl nie erfahren. Aber ich kann mir vorstellen, dass da der letzte Drops auch noch nicht gelutscht ist.
Wir werden vielleicht dann nochmal sprechen, wenn die Wahlen soweit sind. Jetzt bist du übrigens in Thüringen angekommen, musst wieder an die Arbeit gehen. Und wir haben ja auch kleine Skandale. Wir haben ja auch ein bisschen unser kleines huscheliges Thüringen. Da ist da auch was los. Ist da auch schön. Wir sind übrigens eine Bananenrepublik. Also falls als du weg warst, ist das...
Bananenkabinett habe ich gehört.
Ach, Bananenkabinett auch. Ja, ja. Hast du wieder einiges verpasst in den 14 Tagen. Du machst Beiträge über Thüringen. Was wird dein nächstes Thema sein, wenn du wieder fleißig an die Arbeit gehst?
Ich beschäftige mich nochmal mit der Wohnsitzauflage für Flüchtlinge. Da gibt es ja auch sehr unterschiedliche Ansichten. Eine Wohnsitzauflage soll ja anders als die Residenzpflicht kommen. Und da gibt es eben von den kommunalen Trägern doch mal eine etwas andere Forderung und verschärfte Forderung danach als auf Landesebene.
Und selbst die Koalition ist sich nicht einig, ne?
Genau, da ist immer so ein bisschen das Problem mit der SPD, die eigentlich eine starke kommunale Stimme sein will und deswegen durch ihren Landeschef, der ja auch unser Oberbürgermeister ist, hier von Erfurt, der dann eben auch häufiger gegen die Koalition oder gegen die Linie der Koalition argumentiert, auch öffentlich. Das macht es natürlich sehr, sehr schwer. Und das gucke ich mir auf jeden Fall heute nochmal an.
Ja, jetzt habe ich dich wieder runtergeholt in die heimischen Gefilde. Und da ist ja, ich finde, Thüringen kann man ja auch mal, es gibt ja doch tatsächlich auch was zu berichten. Wir werden demnächst mal wieder eine kleine Runde machen mit Martin Debes und dir und dann werden wir uns mit Thüringen beschäftigen und plaudern, denn da es ist was los in Thüringen. Thüringen ist auch schön. Warst du froh, wieder zurückzukommen oder hast du gesagt, ich will eigentlich schnell wieder weg in die große, weite Welt?
Also ich hätte locker noch eine Woche dranhängen können.
Tatsächlich.
Ich habe ja gesagt, also anstrengend, schön und gut, aber man hat eigentlich, ich glaube, man hat niemals das Gefühl, da wirklich alles gesehen zu haben. Und es ist, das muss ich auch nochmal sagen, es ist wirklich ein wunderschönes Land. Es gibt unheimlich unterschiedliche Landschaften, unterschiedliche klimatische Verhältnisse. In Texas Wüste und fast tropische Verhältnisse, als es nämlich geregnet hat die ganze Zeit, bei 90% Luftfeuchtigkeit. Und dann in Portland hat man unheimlich tolles Klima. Es war sehr heiß, aber durch die Küste sehr angenehm. Ich bin auf einen Berg geklettert, habe Wasserfälle gesehen. Also wirklich wunderschön. Und ich glaube, da kann man noch jede Menge sehen. Und ich würde wahnsinnig gerne mal die Südstaaten sehen. Und ich hätte gerne noch einen Tag länger gehabt, einfach um mein Jetlag auszukurieren, weil ich wirklich Sonntagabend nach Hause gekommen bin und Montag früh direkt wieder ins Büro gelaufen bin.
Und jetzt gehst du wahrscheinlich auch wieder ins Büro, machst einen Beitrag über die Thüringer Politik. Viel Spaß dabei. Das war Stefanie Gerresen, die hauptberuflich für MDR aktuell arbeitet und ab und zu mal auch unser kleines Studio besucht. Darüber freue ich mich und ich wünsche dir noch einen schönen Tag.
Dankeschön.
Tschüss.